Der Deutsche Filmpodcast.
Hallo, na, es ist Luke, es ist der Deutsche Filmpodcast und es ist mein Sonderformat, nee, nicht Sonder, Solo-Format. The Luca, es heißt immer noch so. Wir schauen mal, wie lange das noch so ist, aber herzlich willkommen zur zweiten Episode davon. Und ihr hört es schon sehr, es hallt. Ja, es hallt, ihr wisst, wir sind in der inkonsequentesten Sommerpause aller Zeiten, aber wie schon angekündigt, momentan bin ich nicht zu Hause, also nicht im Podcastzimmer, das heißt unterwegs. Und da ist nun mal Hall. Ne? Da müssen wir jetzt alle mit klarkommen. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Wenn ihr das aber irgendwas bei euch triggert, ihr keine Lust drauf habt, dann müsst ihr da diesmal leider überspringen. Wir müssen mal schauen, wie lange das noch so bleibt. Aber ja, diese Folge wird sich jetzt einfach mal so anhören. Ja. Darf euch liebe Grüße von Janosch ausrichten. Ja. Wir sind beide filmguckmäßig sehr, sehr fleißig und werden jetzt in der Zeit, wo wir das einfach zeitlich nicht schaffen, gemeinsam die Episoden zu machen, werden wir immer ein bisschen Einzelzeug euch hier geben. Das wird auch er machen. Es kann natürlich teilweise sein, dass wir beide den Film gesehen haben und dann sagen, naja, der eine will ihn besprechen, der andere aber auch. Das machen wir dann hier auch. Also zum Beispiel nehmen wir an, er wird vielleicht diese Woche noch Oppenheimer besprechen. Ich werde den aber später sehen. Dann wird es da auch noch von mir die Meinung kriegen. Manchmal unterscheiden sich unsere Meinungen ja, nur wir werden es dann halt versuchen so zu machen, dass nicht jeder einmal den kompletten Inhalt nochmal wiedergibt. Ihr werdet zum Beispiel nachher kurz von mir meinen Eindruck von Spider-Man Across the Spider-Verse bekommen. Und da brauche ich euch jetzt nicht nochmal alles erzählen, worum es geht, weil das hat der Janosch ja schon gemacht. Und so wird es halt auch andersrum dann nochmal sein. Ja, ich weiß zum Beispiel, dass er schon Barbie gesehen hat, ja. Darf euch aber noch nicht sagen, wie es war. Sobald er das darf, packt er euch das rein. Wir haben auch vorhin noch gesprochen. Also dementsprechend, da geht es auf jeden Fall munter weiter. Und ich hoffe, dass wir dann irgendwann, weiß ich nicht, Richtung August, September auch wieder reguläre Episoden machen können. Ansonsten, ja, heute für euch dabei Mission Impossible, Dead Reckoning 1. Den habe ich gesehen, habe den auch im IMAX gesehen. Da wird es nachher drum gehen, dann schon kurz gesagt. Spider-Man Across the Spider-Verse. Dann habe ich euch eine Heimkino-Neuerscheinung mitgebracht. Und zwar What's Love Got to Do With It. Und dann noch eine etwas ältere Serie, die aber jetzt erst bei mir aufgetaucht ist. Und zwar ist das The Night Of. Genau, das sind so die Dinge, die ich mitgebracht habe. Natürlich gucke ich weiterhin fleißig sowohl Platonic fertig als auch Secret Invasion, aber das gibt es dann bei Gelegenheit. Genau, das habe ich heute alles für euch vor, aber es gibt ja immer noch ein bisschen Gelaber vorher und das möchte ich euch auch nicht in irgendeiner Art und Weise voranhalten. Und zwar ist es so, dass ich mich gerade in Berlin aufhalte und da zwei kleinere Erlebnisse hatte, die ich hier gerne mitbringen möchte. Und zwar geht es beides mal um lustige Sachen. Wenn ich Janosch nicht in meinem Leben habe als Podcaster, brauche ich natürlich woanders Spaß. Ja? Und den habe ich mir dann so geholt, dass ich einmal unter der Woche war ich in einem kleinen Comedy-Club, so ein Stand-Up-Ding, wo jetzt nicht die Größten der Größten da sind, aber es ist halt klein und nett und irgendwie alternativ und fand ich schön, das mal zu machen. Und da war ich in Berlin im Mad Monkey Comedy Club. Das ist am Prenzlberg, da habe ich auch mal gewohnt in der Nähe. Und da ist jeden Abend irgendwie ein Comedy-Zeug, kann man oft Karten kaufen. Ab und zu haben die auch, ich glaube jeden Sonntag ist auch mit freien Eintritt. Ist aber wirklich sehr, sehr klein. Also vielleicht passen da 30 Leute rein, vielleicht 35, das war es dann aber auch. Und das ist der große Saal, es gibt auch den kleinen. Und da bin ich hingegangen, um mir das anzuschauen. Und da waren 4 oder 5 Comedians, ja, eigentlich. Naja, sowas ist ja auch völlig egal, die das dort gemacht haben. Ich habe ja riesigen Respekt davor, sich da hinzustellen und dann so eine Geschichte dort zu erzählen. Die Qualität war schwankend. Ich finde einfach, weiß ich nicht, das ist also. Es gibt einfach Gags, die schon 1000-mal gemacht wurden. Muss man wirklich nochmal über Seitenbacher Müsli, weißt du? Das ist ja, das ist so ehrlich Brothers-Niveau. Es ist wie, wenn man jetzt noch davon erzählt, ach, ach, guck mal, bei IKEA kauft man ja Teelichter. Na, das ist mir ein bisschen zu einfach, aber da waren auch viele, die es echt gut gemacht haben. Spannend ist aber, und deshalb möchte ich es gerne erzählen, ich weiß die Namen nicht mehr genau. Oh, wenn es jemand wissen will, dann schreibt mir, aber ich meine, die hießen Benno und Max. Und das war insofern sehr lustig. Die haben das Finale gemacht. Bis dann sind die Leute meistens richtig gut gelaunt und haben Bock. Und die haben auch Humor gehabt. Die haben halt nicht ausschließlich Comedy, sondern die sind, haben sie gesagt, ich glaube denen das jetzt mal, dass sie in einer bestimmten Kategorie 2017 Weltmeister in Jonglage geworden sind. Das ist ja auch so ein Talent, was irgendwie, ich glaube, das dankt einem keiner großartig, wenn man, du bist Weltmeister geworden, aber halt in Jonglage. So cool das ist. Ich kann es nicht. Aber ihr versteht vielleicht, was ich meine. Und dementsprechend haben sie immer irgendwelche Tricks aufgeführt, was sehr schwierig war, weil die Deckenhöhe auf dieser Bühne maximal 2 Meter war. Und dann kann man halt mit so Jonglage relativ wenig machen. Das, was sie dann gemacht haben, war aber größtenteils gut. Es war halt so, dass der eine von denen halt 3 Vorführungen quasi, also so kleine Tricks machen sollte. Und die ersten beiden haben funktioniert und der dritte hat erst im vierten Anlauf funktioniert. Und das ist natürlich dort der Nervosität geschuldet. Ich will da gar keinen Vorwurf, aber lustig ist es halt schon, ne? Dass das nicht funktioniert und sitzt da, hey, Applaus. Und noch schlimmer wurde das Ganze dann aber. Also wie gesagt, es ist nicht so negativ, wie es sich vielleicht anhört. Es waren einfach nur Erlebnisse, die lustig waren. Sie wollten dann das Publikum mit einbeziehen für das große, große Finale und haben gesagt, sie brauchen jetzt unbedingt noch jemanden aus dem Publikum, der bitte mit hochkommt. Und dann haben sie erst eine angesprochen in der ersten Reihe, was ja in der ersten Reihe wird man ja angesprochen, die aber direkt gesagt, es tut ihr total leid, aber sie kommt, sie ist Spanierin und versteht nur sehr, sehr wenig. Und deshalb würde das nicht so viel Sinn machen. Und dann waren, die waren, sind damit cool umgegangen, alles wunderbar. Dann haben sie eine andere gefunden, die dann sagte, ja, kommt sie mit hoch. Und dann stand sie mit denen auf der Bühne. Und die Idee war, dass, ja, dass es einen Wettbewerb gibt. Also Wettbewerb zwischen dem einen, ich sage jetzt mal Benno, kann auch der andere gewesen sein, sorry, wenn du es hörst. Und ihr, und es hieß dann, ja, und wir machen Folgendes, es geht darum, so viel wie möglich innerhalb von 1 Minute von einem Apfel zu essen. Aber, und jetzt kommt's, während sie den normalen Apfel isst, muss er 3 Apfel jonglieren und während des Jonglierens die essen. Was auch sehr lustig aussah. Das Problem war nur, in dem Moment, wo das von den beiden vorgestellt wurde, machte sie schon so, man merkte, ihr war unwohl. Und als es losgehen sollte, sagte sie, es tut mir leid, ich kann nicht mitmachen, ich bin allergisch gegen Äpfel. Oh. Also sie hätte den Trick machen können, aber halt nur einmal. Und das hat wirklich überhaupt nichts für die beiden. Es hat sich dann niemand gefunden, die das dann auch mitgemacht hat. Es sah auch sehr lustig aus, aber es war wirklich so ein bisschen, ey, was kann denn alles schief gehen? Und ich sag mal, ey, das war cool, es war mal ein lustiger Abend. Ich brauche das aber nicht jeden Abend. Was ich aber immer gerne mache, wenn ich in Berlin bin. Und meine Frau hatte mich besucht und wir waren dann zusammen. Das ist immer wirklich toll. Beim Quatsch Comedy Club. Also, den ihr ja vielleicht noch kennt, mit von Thomas Hermanns damals ins Leben gerufen. Ich glaube, mittlerweile gibt es den auf irgendeinem Sky-Sender oder so auch. Aber früher war das wirklich ein Ding. Also, ich erinnere mich noch dran in meiner Jugend, als dann na, jede Woche wirklich so die Größten als Comedians und Komiker auch irgendwie noch ein anderes Standing zumindest bei mir hatten in Deutschland, als es mittlerweile ist. Und das war immer cool. Und die machen das 3-mal die Woche: Donnerstag, Freitag, Samstag. Und ja, da gibt es einen Moderator und dann gibt es da vier Leute, die dann auch dort, die definitiv deutlich erfahrener sind. Und meistens auch da hat man Sachen, die einem gefallen, Sachen, die einem nicht so sehr gefallen. Aber da habe ich ein bisschen was entdeckt. Und zwar ein Mann, einen Briten, der einen sehr, sehr dunklen Humor hatte. Und das gefällt mir ja sehr gut. Heißt Johnny Armstrong. Vielleicht guckt ihr da mal rein. Na, oder wie er sagte auf Deutsch, Hannes Starkarm. Also das ist, der Humor war so ein bisschen am Ende, sagt er, am Ende seines Programms, weil ich echt sehr, sehr viel gelacht wurde. Aber manche auch so ein bisschen waren so, oh, das ist aber schon sehr, sehr dunkler Humor. In dieses Programm sagt er, er hoffe, wie gesagt, er ist ja Brite, Er hofft, es hat uns gefallen und denen, die es nicht gefallen haben, naja, hättet ihr den Zweiten Weltkrieg halt nicht verlieren dürfen. Und das ist exakt mein Humor, finde ich großartig. Also für ihn so ein bisschen Werbung gemacht. Und dann war noch als letztes jemand da, wo ich den Humor nicht zu 100% geteilt habe. Weil, weiß ich nicht, jetzt noch Witze zu machen über den Eurovision Song Contest macht Sinn, klar, aber dann halt da zum Beispiel sehr lange was über Lordi zu machen, die ja jetzt auch schon 15, 16 Jahre oder was wahrscheinlich mehr her sind, denke ich mir, ja, gut, das ist ein Gag-Ding, der ist halt alt. Aber er hat das technisch super gemacht. Und das Spannende an ihm war, er ist nicht nur Comedian, sondern er ist auch Synchronsprecher. Und zwar unter anderem von Cameron aus Modern Family. Und ich bin Fan, meine Frau ist Riesenfan. Und für die war das ganz großartig, da die Stimme eben die ganze Zeit zu hören. Also dementsprechend, das sei auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist in Berlin im Friedrichstadtpalast. Und das lohnt sich eigentlich immer. Ich war insgesamt dreimal da. Also jetzt das eine Mal und davor zweimal. Und das war echt immer cool und ist eine Sache, die ich euch empfehlen kann. So, Vorgespräch, gucken wir mal. Ja, wenn Janosch nicht dabei ist, geht das ja nicht so lange. Und die Kategorie mache ich jetzt auch, die wird jetzt auch nicht angekündigt, aber wir sprechen kurz über das Kino-Wochenende. Es sind die Zahlen der Top 5 in Deutschland da, also die Zahlen der Besucher. Wie gesagt, hier bei uns, es ist weiter so, dass relativ wenige Leute ins Kino gehen. Klar, es ist warm, es sind Ferien. Am Wochenende haben auch in Berlin und so mehr Ferien angefangen und da ist es halt so, dass weniger Leute gerade reingehen, sich das meistens auf die großen Filme irgendwie konzentriert. Gestartet hat auf der 1, ja, ohne Überraschung, Mission Impossible, der neue Dead Reckoning Teil 1. 285.000 Besucher, das ist gut. Aber halt auch eher für die Jahreszeit gut. Ne? Also hat damit ungefähr genauso viel wie der letzte Teil hatte, also Fallout. Und ja, alles andere wäre eine Überraschung gewesen. Auf die Nummer 2, Miraculous, Ladybug and Cat Noir. Das irgendwie ein Ding ist. Also das kriegt man vielleicht auch nicht so mit, wenn man keine Kinder hat. Ich habe jetzt gehört, das Ganze basiert auf einer Serie, das wusste ich nicht. 132.000 Besucher, auch jetzt am zweiten Wochenende. Also das definitiv erfolgreich, hat damit über 400.000. Das ist für zwei Wochen wirklich stark, und aber ein Thema, was ich, wie gesagt, gar nicht kannte. Ja. Auf der 3 Indie immer noch mit nochmal 130, hat die 800.000 voll gemacht, wird also schön über die Million gehen. Das freut mich sehr. Auch wenn jetzt im Bekanntenkreis, Umkreis, wie zum Beispiel der gute Movie Steve, der hat es auch im Netz geschrieben. Deshalb kann ich es erzählen. Movie Steve von seinem Podcast Krempelgas. Oder auch Trailerschnack hier, Freund des Hauses. Der hat leider nicht so viel mit dem neuen Indie anfangen können. Ich fand ihn super. Hab ihn auch zweimal gesehen, hab da Spaß mit gehabt. Aber die Besprechung habt ihr hier ja schon gehört oder könnt sie nochmal hören auf der 4 Elemental. Mittlerweile auch 750.000. Also der scheint sogar, das ist ganz interessant, so ein bisschen nach oben gegangen zu sein. Also bei dem Film ist es spannend, weil nachdem anfangs seine Besucherzahl nach unten ging, hat sich das Ganze ein bisschen erholt und tatsächlich legte er dann später nochmal zu, was natürlich ja, nichts Normales ist. Auf der 5 kommt dann ein bisschen Horror, und zwar mit Insidious, The Red Door. Ja, dann nochmal 77.000 für einen Horrorfilm, völlig in Ordnung. Und so sind wir da gerade. Ansonsten gibt es eine News, da müssen sich aber andere, da müsst ihr wahrscheinlich andere Reportagen hören, die das besser darstellen können, als wir das können. Deshalb nur kurz erwähnt. Ja, die Actors Guild, also die Schauspieler in Hollywood, sind jetzt auch im Streik. Ich finde es ganz spannend, vor allen Dingen, dass Fran Drescher, also die Nanny, quasi das Ganze anführt, die da wirklich sich extrem engagiert sind. Sehr, sehr viele Schauspieler, die unter anderem jetzt die Premiere von Oppenheimer deshalb verlassen haben. Also Christopher Nolan trifft erst die Pandemie und jetzt halt das Ganze immer mit seinen Filmen. Das ist schon irgendwie spannend. Und das wird natürlich auch für die nächsten Monate einfach bedeuten, dass auf den Premieren viel weniger sind, dass es die Promotouren kaum geben wird, wenn die Schauspieler nicht dabei sind. Aber halt auch, dass sich dann einiges anderes, ja, verschieben wird. Vor allen Dingen wird gerade Bob Iger, also der Chef von Disney, wird gerade ordentlich in die Mangel genommen, weil er ja sich da doch ich sag mal, despektierlich geäußert hat. Vor allem gegenüber den kleinen Darstellern. Es geht ja gar nicht so sehr um die ganz großen Schauspieler, für die, die das vielleicht nicht so mitbekommen, sondern vor allen Dingen die, die so in der zweiten, dritten Reihe sind. Aber auch durchaus bei Serien von Hauptdarstellern, weil zum Beispiel mittlerweile, wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, wie das Ganze denn ist, man bei Netflix und Co. für Streaming weniger Tantiemen hinterher kriegt, als es denn vorher war. Also da ist auf jeden Fall die Entfernung, die Empfehlung, euch da mal reinzulesen. Gibt sehr, sehr viele gute Berichte, wie sich das Ganze auswirkt. Ich meine, die Writer sind jetzt seit 2 Monaten nicht dabei. Jetzt die Schauspieler, mal gucken, was sich dann tut und wie lange sich das dann auf uns alle auswirken wird. Vor allen Dingen, wenn man sich das anschaut, im Moment sind ja so viele von diesen großen Filmen, die, also früher war es ja wirklich so, wenn man da gab es einen Sommer und da gab es dann halt 2 oder maximal 3 Blockbuster, die riesig waren, die Filme. Ich erinnere mich an den Sommer von Man in Black. Da wurde halt 2 Monate lang über nichts anderes gesprochen. Na? Und mittlerweile, wenn ihr reinkommt, also ich habe jetzt noch vom letzten Wochenende die Zahlen auf bei Deutschland. Ey, dann sind halt in den Charts sind Ant-Man noch gewährt. Nee, warte, das sind die Gesamtbesucher. Nee, das sind die Top-Starts. Das ist falsch, da wollen wir nicht drüber. Aber auch, wenn wir jetzt von der letzten Woche sprechen, was habe ich denn gerade offen, damit ich euch jetzt keinen Quatsch erzähle. Gucken wir in Amerika zum Beispiel rein. Da haben wir Mission Impossible, eine riesige Marke. Dann haben wir Indiana Jones, eine riesige Marke. Spider-Man ist noch da, Transformers ist noch da. Ariel ist noch da. Und auch noch eine große Komödie mit No Hard Feelings. Also das ist anders, als es früher war. Und da momentan dann alles, oder wie viel Kohle dann in Sachen wie The Flash oder so reingepumpt wird. Und jeder Film, der dann halt nicht unter den größten drei ist, ist sofort ein Misserfolg. Und das war früher einfach anders. Weil sich mittlerweile alles in diese großen Marken einfach nur noch reinpumpt. Was schön ist, die zu sehen. Während der Corona-Zeit war ja da nichts. Aber die Erwartungshaltung ist irgendwie eine andere geworden. Das ist ein bisschen schade. Und manchmal denkt man sich, naja, nehmt euch doch vielleicht noch mal ein bisschen Zeit. Und ja, aber it is what it is. Und apropos, it is what it is jetzt hier weiterhin warm und es ist auch Zeit, was zu trinken. Und wie immer werdet ihr davon nichts mitbekommen, weil ich jetzt anfangen werde, über Mission Impossible Dead Reckoning oder Reckoning, Reckoning müsste es sein, Teil 1 zu sprechen. Und das mache ich mit frisch befeuchteter Kehle. Genau, jetzt gestartet am letzten Donnerstag. Das war sofort damals kolportiert worden, also um den Film ging, dass es direkt 2 Teile sind, die aneinander gedreht werden sollte. Dazu nachher mal ein bisschen mehr. Aber die Mission Impossible-Reihe ist wirklich eine der Filmreihen, die mir mit am meisten bedeuten. Also vor allen Dingen, weil die es für mich geschafft hat, sich zu entwickeln. Ja, also immer nochmal einen anderen Schritt zu machen, in eine andere Richtung zu gehen, spannende, interessante Themen zu finden, hatten ja dann auch relativ viele, also allein was da für Regisseure mit dabei waren. Ne? Also ist ja alles von 1996 hat das Ganze gestartet. Ja, überleg mal, wie alt das Ganze ist. Ja, auch im Kino damals noch gesehen, tatsächlich, mit Brian De Palma, dann der zweite Teil von John Woo, der dritte von J.J. Abrams. Dann kam einmal Bad Bird und seit dem fünften Teil Rogue Nation ist es Christopher McQuarrie, Quarry, Quarry, schwieriges Wort, wisst ihr auch, der ja unter anderem auch das Drehbuch für die üblichen Verdächtigen geschrieben hatte. Also den merkt man da auf jeden Fall an, dass er nicht ausschließlich dieses Action-Ding macht, sondern auch dahinter viel in Sachen Inszenierung kann. Es hat eine für mich sehr, 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 sehr hohe Qualität, das Ganze. Und Tom Cruise ist natürlich auch immer in der Produktion mit beteiligt. Für mich hat die Serie so ein bisschen einen Neustart gekriegt mit dem vierten Teil, also mit Phantomprotokoll, der dann von Brad Bird gemacht wurde, weil da für mich so, also das Ganze mit Benji, der ja da reinkam, und es hat für mich, wie gesagt, einen neuen Anstrich gekriegt seit dem Zeitpunkt, und ich habe auch noch mal alle diese 4 Filme vorher, die 3 Filme jetzt noch mal geschaut, also Phantomprotokoll, Rogue Nation und Fallout. die alle drei sowas von absolut top-notch sind. Mir gefällt Fallout am besten, ist aber nicht bei jedem so. Die haben aber alle so tolle Momente und ich mag vor allen Dingen auch immer das Zusammenspiel zwischen den Figuren daneben. Also das wird gleich auch nochmal Thema sein. Es gibt ja zum Beispiel Rebecca Ferguson, die jetzt auch schon seit eben dem fünften Teil mit dabei ist. So ein bisschen als, ja, Halbgegenspielerin. Aber auch so ein bisschen, man hat so das Gefühl, es geht noch nicht um den neuen Film, so ein bisschen das Gefühl, vielleicht auch Love Interest als Ilsa, die auch immer ein bisschen ein Doppelspiel spielen muss, aber wo man immer die Sympathie zu Ethan gemerkt hat. Aber eben auch, ja, Ving Rhames und Simon Pegg als Luther und Benji, die total dazugehören. Seit Fallout kennen wir auch Vanessa Kirby als White Widow. Also die ist jetzt auch wieder mit dabei. Und naja, die Filmreihe, wie gesagt, für mich wurde sie dann immer besser und ich habe mich extrem drauf gefreut, weil es gibt für mich kaum einen Film, der mehr so totales Popcorn-Ding ist, weil die Storys für mich wirklich immer sehr weit, also für Actionfilme wirklich extrem gut sind. Man hat immer das Gefühl, es geht wirklich um was. Und meistens auch echt tolle Antagonisten, die mit dabei waren. Und deshalb habe ich mich so sehr gefreut auf den neuen Film. War gespannt, was da so kommen wird. Vielleicht aber ganz kurz einmal zur Vorgeschichte. Das finde ich interessant. Ich habe mir dazu ein paar Artikel durchgelesen. Ich hangel mich jetzt ein bisschen lang. Das möchte ich eigentlich auch ans Herz legen. An dem Wikipedia-Artikel, den ich euch jetzt nicht vorlesen werde. Aber das ist wirklich so wahr. Wie sich das Ganze denn jetzt mit Corona verhalten hat, weil sie eigentlich ja gesagt hatten damals, yo, wir machen direkt beide Filme, drehen wir aneinander. Das hat leider alles nicht so sehr funktioniert, denn der Drehstart war in Venedig Ende Februar 2020. Naja, da haben sie angefangen. Und also 2 Tage bevor es dann wirklich der offizielle Drehbeginn ist und nicht nur die Vordrehs, ja, hat Italien gesagt, Versammlungsverbot in Venedig und damit war es das erstmal mit dem Drehen. Also haben die gesagt, naja, gut, okay, dann werden wir jetzt relativ schnell woanders hingehen müssen und sind dann nach Rom gefahren und auch dort konnten sie dann kurzfristig mal weitermachen und das wurde dann aber nach ein paar Tagen auch wieder abgebrochen. Also es ist echt interessant und dann hatten sie eine längere Zwangspause, wie ja alle anderen, die über 4 Monate ging und waren dann in London und haben deshalb ja an Instanz noch etwas weiter gearbeitet. Und wenn ihr euch das jetzt durchlest, mal oder mal guckt, insgesamt wurde der Dreh einfach 7-mal unterbrochen wegen Corona oder weil dann auch Darsteller oder was auch immer Corona hatten. Also total spannend. Ich finde, man merkt es den Film gar nicht an. Also da haben sie dann wirklich eine Menge getan, hat natürlich das Budget auch nach oben gepusht, aber ja, mindestens spannend. Und dann gab es noch eine interessante Sache bezüglich einer Brücke. Und zwar ist es so, dass es eine Brücke gibt, die in dem Film irgendwann eine Rolle spielt und das sollte eigentlich in der Schweiz gemacht werden. In der Schweiz hat dann die Regierung aber die Drehgenehmigung entzogen. Daraufhin haben sie nach einer ähnlichen Brücke gesucht, die sie benutzen können, haben eine in Polen gefunden. Da hat der Kultusminister dann zugesagt, ja, wir können das machen hier auf der Brücke. Diese Brücke ist allerdings relativ alt, auch wenn sie nicht benutzt wird. Aber da gab es dann ein Volksbegehren und dann wurde gesagt, nee, wir möchten nicht, dass diese Brücke dort benutzt, weil, naja, ich kann es ja sagen, man kann sich's denken, die wird halt am Ende nicht mehr so aussehen, wie sie vorher aussah, die Brücke. Und nach dem ganzen Hin und Her haben dann irgendwann wurde dann gesagt, gut, nee, könnt ihr jetzt nicht hier machen. Und dann wurde die dritte Brücke ins Visier genommen und zwar wurde die dann einfach auch dafür gebaut. Und zwar in Derbyshire in England. Und nicht nur, dass diese Brückenkonstruktion gebaut wurde, sondern wurde auch noch die Sohle des Steinbruchs wurde ausgehoben. Eine wassergefüllte Grube gab es dann am Boden, die dort gebaut wurde. Und es ist wirklich, ja, spannend, was da so passiert ist. Also das so ganz, ganz kurz mal zu den Dreharbeiten, weil ich es total interessant finde. Und ich werde da auf jeden Fall auch, gut, das mache ich bei Mission Impossible sowieso immer, mir die Blu-ray holen. Und das wird mit Sicherheit ein Making-of-Material sein, was ich mir häufiger angucken werde. Im Vorlauf des Films, ich finde leider, aber es gab ja auch schon einige Trailer, die dann auch vor allen Dingen eine Szene mit einem Motorrad sehr, sehr häufig und teilweise auch als Making-of gezeigt haben. Und das fand ich ein bisschen schade, weil man dann so sehr schon weiß, was passieren wird. Ist natürlich trotzdem krass zu sehen. Also gesehen habe ich den Film im IMAX, was nochmal ein besonderes Erlebnis ist immer. Also es ist, wenn nicht für den Film ins IMAX, für welchen Film dann? Ne? Werde mir Oppenheimer da noch angucken. Es ist schweineteuer, das kann man nicht anders sagen. Also könnte mir es auch mit Sicherheit nicht leisten, jeden meiner Filme dort zu gucken. Ticket kostet 22 Euro, aber es ist wirklich was Besonderes, wo ich sage, gut, ein-, zweimal im Jahr würde ich das machen. Geht logischerweise nicht immer, es kommt immer darauf an, wo man ist. Es ist jetzt der zweite Film, den ich in IMAX gesehen habe. Vorher war es Joker. Aber das macht natürlich bei so Action-Szenen, um ehrlich zu sein, viel, viel mehr Sinn. Ja, der Film spielt als direkte Fortsetzung, es sind ein paar Jahre vergangen, es ist ein bisschen Zeit vergangen, zu Fallout, dem letzten Film, wo es ja dann ja, gegen dieses Verbrechersyndikat gegangen ist. Und dieses Mal ist es auch so, unser guter Ethan erhält mal wieder einen Auftrag. Ne? Es gibt eine, so wie immer eine Nachricht, die sich dann die sich selber zerstört, und er hat nämlich den Auftrag, dass er Ilsa Faust findet. Ilsa, wie gesagt, Rebecca Ferguson, die wir aus den letzten beiden Teilen auch schon kennen, die ihr im Moment in Silo sehen könnt, was jetzt abgeschlossen ist und sehr gut war. Und die beiden haben ja, wie gesagt, schon ein gewisses Verhältnis zueinander. Und zwar ist es so, es gibt zwei Teile eines Schlüssels. Es gibt ja immer was, was gejagt wird bei Mission Impossible. Und hier gibt es zwei Teile eines Schlüssels, die sich, ja, mit denen man eine künstliche Intelligenz aufhalten kann. Und die künstliche Intelligenz ist auch ein großes, großes Thema, damit wieder sehr nah an der Zeit, die hier, ja, so ein bisschen der Gegenspieler sein wird. Und deshalb gibt es da, wie gesagt, einen zweiteiligen Schlüssel, der besorgt werden muss. Und angeblich hat die gute Ilsa einen Teil dieses Schlüssels geklaut. Und jetzt muss Ethan, schwierig, erst das scharfe S und dann das TH. Ne? Also, er soll das Ganze finden und begibt sich jetzt auf eine Mission. Natürlich wieder mit allen bekannten Gesichtern, die wir da so haben. Benji ist dabei, Luther ist dabei. Es kommen natürlich auch neue mit dazu. Zum Beispiel Pom Klemetjev als Paris ist mit dabei. Und ja, wie gesagt, viel Wiedersehen aus dem ersten Teil. Henry Czerny ist dabei als Eugene Kittredge. Den seht ihr dann nochmal. Und so geht es hier direkt in eine Jagd rund um die Welt. Auch mit einer ganz, ganz tollen Eröffnungsszene, der wir unter Wasser sein werden. Ich erzähle euch natürlich nicht, was im Einzelnen passiert. Wir haben aber, wie gesagt, super viele Länder. Wir sind Abu Dhabi, wir sind in Rom, wir sind in Venedig. Es geht irgendwann nach Österreich. Also eine ganz, ganz wilde, wilde Jagd, die wir da haben werden. Und dieser Film setzt sofort total aufs Gaspedal. Was wir da sehen an Effekten beziehungsweise an selbstgemachten Stunts, es ist halt nochmal die Steigerung zu Fallout. Also ohne da Beispiele zu nennen, was dort gemacht wird, wie gut es aussieht, wie gut es inszeniert ist, wie immer diese Spannung total mitschwingt. Das sucht seinesgleichen im Action-Genre. Das ist beispiellos. Und deshalb da auf jeden Fall, so sehr die jetzt auch im Heimkino Spaß gemacht haben, diesen Film müsst ihr unbedingt im Kino sehen. Also da gibt es überhaupt gar kein Drumherum. Ob das jetzt ein IMAX ist, wenn es geht, oder ein anderes Kino, völlig egal. Der braucht die große Leinwand. Der braucht auch den Sound von allen Seiten. Und dann zieht der dir die Socken aus. Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn, wie angespannt man die ganze Zeit ist. Es geht um viel. Du hast natürlich trotzdem auch Momente, wo auch laut gelacht werden kann. Das wird immer mal wieder gespielt, ist bei den Mission Impossible-Filmen ja meistens so. Es gibt zum Beispiel eine tolle Autoverfolgungsjagd, wo wirklich, war wirklich sehr, sehr lustig. Es gibt aber auch Sachen, die mir ein bisschen fehlen. Und zwar gab es in den anderen Filmen, zumindest jetzt gefühlt nach dem ersten Mal, häufiger Szenen, wo halt auch ein bisschen diskutiert wurde, wo auch verhandelt wurde, wo vor allen Dingen die Figuren, die für mich so super gut miteinander funktionieren, auch mehr miteinander gespielt haben. Da wurde sich ein bisschen mehr Zeit gelassen und für die Charaktere dort einfach, sodass halt nicht einfach irgendwer dort in Gefahr ist, sondern ey, es ist halt Luther, jetzt mal als Beispiel. Oder auch, es hieß ich glaube, fünften Teil war es, dass weil Ethan sich halt Gedanken über die Leute macht und eben nicht einen für mehrere Opfer, dass er deshalb der Richtige für den Job ist. Und leider ist es so, ich finde, dass das hier wirklich ein Springen von Actionsequenz zu Actionsequenz ist. Und ich hätte mir teilweise einfach mehr gewünscht, dass sich dort Zeit für Interaktion zwischen den Figuren gibt. Das fehlt mir ein bisschen. Es ist nicht so, dass es gar nicht da war, will ich überhaupt nicht sagen. Aber ja, dazu kommt vor allen Dingen als neue Schauspielerin Hayley Atwell mit dabei. Sie spielt Grace, eine Meisterdiebin, kann man so sagen. Schauspielerin hat 5 Monate lang vorher Training gekriegt für Stuntkoordination, aber eben auch für Taschendiebstahl, was mindestens spannend ist. Und die kennt ihr eventuell als Peggy Carter aus ja, allem, was mit Avengers zu tun hat, aus Captain America, ist ja diejenige, in die sich Cap verliebt, mit der er dann auch lange zusammen ist. Und die macht das toll. Die macht das absolut toll. Finde, für mich ist es aber so, dass so die Beziehung und das nicht mehr hinterfragen, ob denn jetzt jemand irgendwie verdeckt ist oder nicht, dass das hier sehr, sehr schnell geht. Ne? Also, dass man sich da sehr, sehr schnell annähert, weil man es vielleicht auch braucht. Aber wie gesagt, das hat mit ihrem Spiel gar nichts zu tun. Das finde ich absolut super, genau wie die anderen. Also da ist kein Schauspieler, wo ich sagen würde, na ja, das ist vielleicht ein bisschen hinten an, wenn man da überhaupt sagen wollen würde, dass es einen Schauspieler gab, der nicht ganz mit allem mithalten kann, ist das Isai Morales. Der Gute spielt Gabriel und Gabriel ist auch so ein bisschen, ich sag mal, der menschliche Gegenspieler. Den habt ihr vielleicht schon mal gesehen, zum Beispiel in 24, und der ist, ich sag mal, eigentlich eher ein Serienschauspieler, wenn man sich das Ganze anguckt. How to Get Away with Murder war er dabei, in der From Dusk Till Dawn-Serie war er mit dabei. Criminal Minds hat er ein paar Mal mitgespielt, Law and Order, CSI, so das ganze Zeug, ne? Also immer irgendwie dabei. Aber so die großen Hauptrollen waren es halt nicht. Ist sehr charismatisch, aber also kann jetzt nicht so wirklich mithalten mit anderen Gegenspielern, aber eigentlich ist er das ja auch nicht, sondern wie gesagt, eher diese künstliche Intelligenz. Soundtrack bombastisch, also es geht die ganze Zeit ab. Und diese 2,5 Stunden sind halt auch, die er geht, denn ja, so lange geht er, die vergehen halt wie im Flug, weil diese Actionsequenzen einen da so sehr mitnehmen. Vielleicht wichtig zu wissen, finde ich zumindest, dass es einen Cliffhanger geben wird und das wird nicht Sylvester Stallone sein. Aber da wird es ja leider erst im nächsten Jahr 2024 wird es weitergehen. Ist zumindest jetzt gerade so geplant. Wer weiß, wie sich jetzt die ganzen Streiks auswirken. Aber ey, ich habe bombastische Zeit gehabt. Das war ganz, ganz großartig. Wenn man nur ein bisschen was mit Action anfangen kann, dann ist das der Film, den man gucken sollte. Ne? Wie jetzt für mich, der nur ein bisschen was mit Fantasy anfangen will, kann. Jo, dann guckst du halt Herr der Ringe und kriegst alles und genauso ist es auf der Action-Ebene. Mittlerweile finde ich Mission Impossible ist mir sogar wichtiger als Bond. Ganz ehrlich. Und wer weiß, wie lange das der gute Tom noch machen kann. Die Stunts sind herausragend. Das ist mit überhaupt nichts vergleichbar. Und deshalb, jo. Leider, wie gesagt, hat mir ein kleines bisschen was gefehlt, sodass ich sagen kann, nee, es geht nicht zu einer 5. Und da ich dem siebten Teil, den ich, dem, oh, ich komme durcheinander, Fallout, ich habe Fallout, so machen wir es jetzt, Fallout habe ich ja 4,5 gegeben. Ich sehe den ein bisschen nicht ganz so weit dran, aber ja, es sind 4 von 5 Hollywood-Schaukeln mit der Tendenz zu 4,5. Bitte, bitte guckt euch diesen Film an und guckt ihn euch, wenn es denn geht, auch im Kino an. Ja, neben Mission Impossible war ich noch weiter im Kino und habe endlich aufgehört. Also ich glaube, es ist jetzt die 6. Woche, in der er ist, oder die 7. Und habe mir Spider-Man Across the Spider-Verse angeguckt. Der zweiten Teil eines meiner absoluten Lieblingsfilme von, ich glaube, 2018 war er. Spider-Man in New Universe. Alles zur Story hat euch Janosch schon mal erzählt. Da brauchen wir jetzt nicht so tief reingehen. Es geht halt um das Jugendabenteuer von Miles Morales, der hier einer der Spider-Man ist, da er ganz viele andere Spider-Man schon kennengelernt hat. Und ich kann eigentlich alles, was Janosch gesagt hat, nur wiederholen. Das ist ein Animationsstil, der jung ist, der frisch ist, der aber trotzdem sich immer wieder vor Comics und vor dem Alten verbeugt. Es ist super viel, es passiert wirklich eine Menge. Es ist so ein bisschen Epilepsie, der Film. Aber ein riesiger Spaß. Es steht und fällt so ein bisschen mit dem Gegenspieler Spot, der ja schon eine krasse Entwicklung innerhalb des Films irgendwie durchmacht, wie man ihn so sieht. Aber ey, also einfach nur Spaß gehabt in diesem Film. Ich liebe die Figur des Miles Morales, nicht nur hier, denn er ist ja nicht in Anführungszeichen der klassische Spider-Man. Und meine Generation ja mit Peter Parker aufgewachsen ist als Spider-Man, geht es jetzt immer mehr in die Richtung, dass es Miles Morales wird, dessen Background ich toll finde, die Figur finde ich super und auch, dass er halt eben dieses Verhältnis zu Peter Parker hat, toll. Dazu wird noch sehr, sehr groß in diesem Film Gwen, also Gwen Stacy, aka Spider-Gwen, die auch eine ganz, ganz tolle Figurenentwicklung hier hat, die ich super geschrieben finde. Und finde es ja auch einfach gut, das muss man ja auch dazu sagen, dass es ja halt eben nicht nur der weiße Junge ist, sondern dass wir hier auch das Mädchen haben, dass wir hier auch eben den Latino haben und dass das alles so toll ineinander greift, ohne dass man das, also ohne dass ich das Gefühl hatte, es ist jetzt hier die Keule, die geschwungen wird. Nee, das sind einfach spannende, toll inszenierte, gute Figuren. Und ich habe den im Original gesehen, in OV, natürlich einfach von den Stimmen her super geil. Also es hat einfach nur Spaß gemacht. Man könnte vielleicht, wenn man ein bisschen was kritisieren will, hätten es vielleicht auch 20 Minuten weniger getan, teilweise. Aber ey, super. Nee, die eine Kritik, die ich noch sagen muss, das ist theoretisch bekannt, aber ich sage es jetzt trotzdem nochmal, auch Janosch hat es ja schon gesagt, es ist halt der erste Teil. Ne? Es wird da einen zweiten Teil geben. Und wenn einem das nicht klar ist, weil der Film heißt nur Across the Spider-Verse, es gibt keinen Teil 1 oder so. Lustig übrigens, zu Beginn der Promotion hieß es noch Teil 1, das hat man dann rausgenommen. Fühlt man sich im Kino, wenn man das nicht weiß, mit Sicherheit irgendwie blöd. Also da gibt es diverse Leute, die da wirklich ja, genervt waren. Das kann ich total verstehen. Und verstehe auch nicht, warum man das nicht dazu schreibt. Für mich war das klar. Ich wusste das von vornherein. Und deshalb war das auch okay. Und ich empfehle euch den allen, wenn es noch irgendwie geht, auch da gerne im Kino. Kann man sich natürlich auch zu Hause gut angucken. Aber was ein Film. Und ich habe mein Handy nicht in der Nähe. Ich weiß, bei Letterboxd, ich habe ihm entweder eine 4,5 oder eine 5 gegeben, beides gerechtfertigt. Könnt ihr einfach mal gucken. Folgt uns übrigens bei Letterboxd. Da kriegt ihr dann immer sehr, sehr zeitnah unsere Eindrücke zu Serien und Filmen. Und zwar, ja, findet ihr die Kontaktdaten von uns, beziehungsweise mich findet ihr unter Deutscher Film Podcast. Und Janosch findet ihr, wenn ihr einfach mal zu uns bei Instagram reingeht und bei Instagram dann schaut. Da gibt es einen extra Reiter, der nur Letterboxd heißt, und da seht ihr dann, wie ihr uns dort folgen könnt und immer schon vorher Bescheid wisst, was denn passiert ist. Gerne auch da mal kommentieren. Und bevor ich zu den nächsten beiden Filmen komme, apropos kommentieren, es sei hier auch der Hinweis gestattet, Es ist ein bisschen ruhig geworden um euch, ne? Also ihr seid ein bisschen. Die letzte iTunes-Rezension ist ewig lang her. Und auch bei Spotify macht ihr nicht mehr so viel. Und das ist ja wirklich einfach. Also um das nochmal zu sagen, gerade bei Spotify, einfach in Deutscher Film Podcast, dann gibt es dort bewerten und dann müsst ihr einfach nur einen Stern geben. Also bitte fünf. Na, also es gibt da bis zu 5 Sterne und da könnt ihr dort einmal reinfolgen. Niemand sieht, wer ihr wart oder was auch immer. Es ist echt ein absoluter Nullaufwand. Und das wird uns freuen. Gerne auch über uns sprechen, das heißt uns bei Social Media und so weiter immer schön teilen, dass ihr uns hört, denn ja, das ist so ein bisschen unser Applaus und es hilft uns natürlich auch, wenn wir dort ein bisschen größer werden, weil wir werden immer mehr Hörer, da freuen wir uns sehr darüber, aber vielleicht dann noch ein kleines bisschen unterstützen, bevor wir gleich zum nächsten Film kommen. Wie viel haben wir? Oh, das doch ein langes Episödchen. Ne? Wollte ein kurzes Episodchen machen, aber dann kommt halt Mission Impossible. Was soll ich tun? Und dann, ja, kam noch ein weiterer Film, denn er war, ich wollte den sowieso gesehen haben, der ist vor kurzem erst im Heimkino erschienen. Gab es jetzt auch mal kurzfristig für 99 Cent, da habe ich zugeschlagen. Und zwar handelt es sich um What's Love Got to Do With It? Ja, also. Ja, den Titel kann man sich merken, wenn man auch nur einmal Tina Turner gehört hat. Und er handelt sich hier um eine sogenannte Multikulti-Romcom, würde ich jetzt mal sagen. Die Darsteller, die dabei sind, sind vor allen Dingen Lily James und Meem Shaikh. Die beiden sind, ja, die, um die es hier größtenteils gehen soll, aber auch Emma Thompson ist wieder hier mit dabei, die in letzter Zeit ja immer, ja, mal hier, mal dort ist. Und es ist eine, ja, wie gesagt, Multikulti-Romcom. Es geht um Zoe von Lily James dargestellt. Die ist Journalistin, macht Dokumentarfilme und ist selber Single, sucht so ein bisschen ihr Glück über Dating-Apps. Das funktioniert aber nicht so gut, daneben gibt es Kasim. Kasim ist Arzt, von Shahzad Latif dargestellt. Und die beiden sind schon seit immer befreundet. Seit immer sind die befreundet. Er allerdings stämmig aus Pakistan, so wie seine Eltern. Und da ist das Thema arrangierte Hochzeiten einfach noch ein Ding. Und deshalb sagt so: Ey, wie wäre es denn? Ich begleite dich auf dem Weg, wie du hier, ja, in deine arrangierte Heirat reinkommst und das Ganze, ja, was wird passieren? Es geht natürlich viel um Culture Clash, es geht darum, auch wirklich das Ganze ernst zu nehmen. Warum wird es denn im Jahre 2022 noch gemacht, dass Hochzeiten arrangiert werden? Und das ist alles nett. Es gibt spannende Musik auch mal. Es ist teilweise auch ordentlich peinlich, vor allen Dingen die Figur der Emma Thompson. Aber es ist halt auch nicht mehr, ne? Also es ist absolut so ein Dahinplätschern. Hat für mich wenig von, ist ja eine britische Komödie, wenig von dem Charme, der sonst da ist. Und ja, so viel Neues wird jetzt auch nicht erfahren. Finde auch tatsächlich Lily James diesmal nicht so überragend. Ja, also deshalb, ey, es ist ein Dahinplätschern. Und wenn euch das Thema grundsätzlich interessiert, ihr könnt euch den angucken, der tut keinem weh. Ihr habt das aber danach auch 2 Stunden später wieder vergessen, ne? Also das ist dann halt einfach nichts Nachhaltiges, aber auch nichts, wo man sauer sein könnte. Deshalb brauche ich jetzt hier auch gar nicht so lange drüber sprechen. Für mich ein absolut durchschnittlicher Rom-Com-Film und damit gute, gemütliche 2,5 Schaukeln, die es für What's Love Got to Do With It gibt. Und dann, ja, kommen wir jetzt abschließend noch zu einer Serie, die ich gerade gucke. Ich bin noch nicht komplett fertig, aber es ist eine etwas ältere Serie, deshalb das ist jetzt keine aktuelle Besprechung. Ich möchte es aber mit euch teilen, weil vielleicht hat der oder die ein oder andere da schon mal von gehört und ist sich nicht so richtig sicher und mich beeindruckt die gerade sehr. Und deshalb nehme ich euch jetzt mal mit. Es handelt sich um The Night Of, die Wahrheit einer Nacht, ist von 2016 und sehen könnt ihr das momentan, also ihr könnt die überall digital kaufen, ob das jetzt bei Apple ist, bei Amazon, was auch immer. Oder sie ist gerade auch im Abo bei Sky zu sehen, also bei Wow. Da könnt ihr auch The Night Of gucken. Ist eine Serie, die 8 Episoden hat und die ist auch abgeschlossen. Ne? Also das ist, Episode ist immer so eine Stunde bis maximal 1,5 Stunden. Und wie gesagt, schon etwas älter, was man aber nicht sieht, von 2016, ist damals produziert worden von HBO, die natürlich auch immer eine gewisse, ja, eine gewisse Standard haben. Ich weiß gar nicht, warum ich das damals nicht gesehen habe. Es ist irgendwie ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Dabei passt eigentlich alles dahin, was ich gerne sehen möchte. Ist ein Remake von einer Serie von der BBC, und zwar Criminal Justice von 2008, die ich noch nicht gesehen habe. Worum jedet und woran hattet ihr lehen? Ja, das fragt man sich ja immer. Also The Night Of. Wir begleiten Nas, das ist ja ein junger Mann. Auch da interessant, wieder wie gerade bei What's Love Got to Do With It, in einem pakistanischen Elternhaus. Und der will auf eine Party, und um dahin zu kommen, er lebt in New York, klaut er sich bzw. borgt sich nachts das Taxi vom Vater aus. Und während er dort dann Richtung Party fährt, hält er irgendwo an und es steigt jemand zu ihm ein, eine junge Frau. Und ja, die verstehen sich auf eine gewisse Art und Weise, und so kommt es dazu, dass sie ihn mit zu sich nimmt. Dort passiert dann einiges, was man sich so denken kann. Es geht um Drogen, es geht um Sex, das ist dort alles mit Teil des Ganzen, obwohl er eigentlich gar nicht so der Typ zu sein scheint. Und als er dann wieder aufwacht, sieht er sich damit konfrontiert, dass die Gute tot ist. Und jetzt begleiten wir ihn mit ins Gefängnis und darum, wie dieser ganze Fall denn von der Polizei behandelt wird und wie auch ja, das Ganze dann Richtung Gericht gehen wird und was denn auch passiert ist. Das finden wir alles raus, da suchen wir gerade nach. Und das reicht zur Story, glaube ich, auch, weil die natürlich davon lebt, wie sie erzählt wird, aber dann wisst ihr so, in welchem Genre das Ganze unterwegs ist. Und ich finde so schön an dieser Serie, die nimmt sich so sehr Zeit und zeigt viele Eindrücke, zeigt sehr, sehr viel. Zum Beispiel, ey, wie geht's in so einer Polizeiwache voran? Was passiert dort? Wie ist es in so einem Streifenwagen, wenn man da als neuer Häftling reinkommt? Wie verhalten die sich miteinander? Und das alles halt nicht gehetzt, sondern wirklich sich da Zeit für total interessante Figuren zu nehmen. Die sind nicht alle sympathisch, überhaupt nicht. Aber wirklich spannend, auch wenn es dann um die Eltern von ihm geht, die eine Rolle spielen werden. Aber eben auch vor allen Dingen, ja, auf der einen Seite einmal ein Detective, der dort eine wichtige Rolle spielt. Und da sei Bill Camp erwähnt. Den kennt ihr aus 500.000 Filmen, aber es ist einer dieser Schauspieler, die manche, also nicht unbedingt in der allerersten Reihe spielen, den ihr aber immer mit seht, ohne den vielleicht für euch selber in den Vordergrund zu nehmen. Also um nur mal so ein paar Filme der letzten Jahre. Also er war in Killing of a Sacred Deer, war er dabei, in Red Sparrow war er, in Vice, der zweite Mann, in Joker hat er mitgespielt, das Damengambit jetzt vor kurzem. Also, ne, wirklich eine geile Rolle mit so einem bisschen abgefuckten Detective, von wem man auch nicht immer so wirklich weiß, wie spielt er gerade. Also dem merkt man halt die Erfahrung an. Und der ist da wirklich eine Gewalt. Und auf der anderen Seite John Turturro, der einen Anwalt spielt. Ja, unter anderem Jesus aus Big Lebowski, aber ja wirklich auch einfach super bekannt. Vor kurzem gesehen in Severance, falls ihr den gesehen habt. Aber auch als Camille Falcone in The Batman. Geiler Typ, der hier eine schöne, aber teilweise auch eklige Rolle hat. Da will ich gar nicht zu weit reingehen, aber ja, spannend gemacht. Und als Hauptdarsteller Riz Ahmed, der mit dabei ist, den ihr zum Beispiel kennt aus, als Bodhi aus Star Trek Rogue One, aus Nightcrawler, auch alles sowas. Also wirklich alles tolle Schauspieler, die hier mit dabei sind und spannend inszeniert. Irgendwie, obwohl es sich Zeit nimmt, super dicht. Und ey, ich freue mich echt zu sehen, wie die weitergeht. Die Tendenz, die ich momentan habe, ist eine 4,5. Guck da mal rein, wenn ihr die Gelegenheit habt. Ne? Wie gesagt, bei Wow zu haben oder fast überall gibt es auch immer mal irgendwie relativ günstig. Wenn irgendwelche Aktionen sind, und Aktionen sind ja doch dann auch immer. So, gucke ich mal rein. Das habe ich euch doch fast das Stündchen voll gemacht. Und wenn dann die nächsten Tage noch der gute Janosch kommt, dann wollen wir mal sehen, wie das hier mit eurer Sommerpause ist. Ne? Ja, es sind spannende Wochen im Kino. Ich habe das gerade eben schon gesagt, was noch so alles kommt. Komm, wir gucken noch eben rein, damit ihr da auch auf dem Stand seid, was so die spannenden Starts sind. Diese Woche am 20., also Donnerstag, startet Barbie. Wisst ihr ja, gibt es in vielen Städten auch in der Preview am Abend davor. Und natürlich Oppenheimer. Und die beiden an einem Tag startend, das ist ja völlig wahnsinnig. Ja, da habt ihr auf jeden Fall in der Woche genug zu tun. Und wenn ihr danach die Woche am 27. ins Kino gehen wollt, dann startet die Geistervilla Haunted Mansion zu der Disney-Attraktion. Bin ich ein bisschen gespannt drauf, aber so die ersten Bilder sahen nicht bombastisch aus, werden wir sehen. Und auch Talk to Me, und ich glaube, den hat Janosch auch schon gesehen, wenn ich ehrlich bin. Also, wenn es weiter so warm wird, gar kein Problem. Klimaanlage gibt es im Kino, geht ins Kino, macht das bitte, die müssen gerade alle genug leiden. Und da gibt es ja auch immer mal wieder die Angebote. Es muss ja nicht jedes Mal das IMAX für 22 Euro sein. Es gibt ja auch immer wieder Angebote. Guckt da mal rein, seid uns gewogen, geworgen und gewogen. Und genau, was wir jetzt noch machen, ist übrigens noch den Gewinnern, das sind ja mehrere, vom Screen-Gewinnspiel. Vielen Dank für die Teilnahme, ihr habt fleißig teilgenommen. Dazu benachrichtigen und dann geht auch das los. Und ja, in diesem Sinne, das war der zweite Teil von The Luca. Mal gucken, ob es der letzte war. Und wie immer sage ich, macht es gut, schwingt den Hut.